Vater, deine Liebe. Die Liebe Gottes finden wir in der Bibel an vielen Stellen und es ist ja auch in der Jahreslosung von der Liebe die Rede. Und dann gibt es, wenn man sich beispielsweise nach einem Bibelleseplan richtet, vielleicht den ein oder anderen Text, wo man so denkt, wie passt das jetzt zu Vater, deine Liebe? Wie soll das zu einem liebenden Gott passen? Viele Texte werden gerne gepredigt oder im Kindergottesdienst oder auch im Gemeindeunterricht genutzt. Und dann gibt es aber auch im Alten wie im Neuen Testament Texte, ja, die überliest man vielleicht oder überblättert sie. Manche verdrängen sie, umgehen sie, weil sie eben ja, irritierend sind, weil man nicht so genau weiß, was soll dieser Text mir sagen? Warum steht er überhaupt drin? Vielleicht ist man sogar manchmal überfordert und kriegt das gar nicht mit einem Gott der Liebe zusammen. Die Geschichte, die hier schon angedeutet ist mit den Bildern vom Richter Jephtha in Richter 11, ist so eine ja, irritierende, vielleicht auch manchmal überlesene Geschichte. Besonders das Ende ist schwierig zu ertragen. Und darüber möchte ich heute mal mit euch nachdenken, über diese Geschichte. Wir fangen mal vorne an. Wir befinden uns also in dieser Zeit im 12. Jahrhundert vor Christus, als Israel noch kein Staat ist, sondern so ein loser Stämmeverband. Und je nach Lage der Dinge, also nach militärischer Situation, sucht man sich einen charismatischen Anführer, eine Persönlichkeit, die in der Notlage helfen kann. Einen sogenannten Richter. Ein Mensch, der von Gott begabt ist, von Gott befähigt ist und der dann für eine kurze, befristete Zeit einem oder mehreren Stämmen helfen soll. Und Jephtha, manchen Bibelübersetzungen auch Jephthah, der ist ein solcher Richter. So wird berichtet. Jephtha ist ein Sohn einer Hure, also ein Hurensohn, so wird er beschrieben. Bis heute kennen wir das ja eher noch als Schimpfwort, dass es noch so gesagt wird, aber hier ist es einfach eine Bezeichnung seiner Abstammung. Denn die wird wichtig. In der Geschichte kommt nämlich vor, dass seine Halbbrüder ihn rausschmeißen und sagen, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und was noch viel wichtiger ist, du wirst nichts vom Vater erben. Du gehörst nicht dazu. Hau bloß ab. Also muss er gehen. Und versammelt um sich eine schlagkräftige Truppe zwielichtiger Gestalten. Eines Tages aber, als nun der Stamm Gilead, aus dem dieser Richter Jephtha rausgeschmissen wurde, in Bedrängnis kommt, weil die Ammoniter einen Krieg anzetteln wollen, denn sie hätten gerne das südliche Ostjordanland, kommen die Gileaditer zu eben diesem Jephtha. Und fragen ihn, ob er ihnen nicht helfen könnte in dieser Krisensituation, ob er nicht der Anführer des Heeres sein könnte. Verständlicherweise reagiert er erstmal ein wenig verschnupft und sagt, erst war ich der Hurensohn, mich wollte keiner haben, aber jetzt, wo ihr in Not seid, wo ihr nicht weiter wisst, da soll ich euch helfen. Und da kommt ihr zu mir und fragt mich. Die Ältesten aber lassen sich nicht abhalten, bitten und fragen, verzweifelt, weil sie nicht weiter wissen. Er soll ihr Heer anführen. Und sie bieten ihm alles an. Und er sagt nur, ich will nichts von euch geschenkt haben. Aber weil ihr mich so schlecht behandelt habt, deshalb erwarte ich eine andere Gegenleistung. Wenn ich gegen die Ammoniter gewinne, sagt er, dann sollt ihr mich als euren Herrn anerkennen. Also, wenn ich siegen werde, jetzt als euer Anführer, dann sollt ihr mich als Herrn anerkennen. Auf diesen Deal lassen sie sich ein. Und er geht daraufhin zu den Ammonitern, besser gesagt zum König, und führt Verhandlungen und versucht, diese Situation auf diplomatische Weise erstmal zu lösen, dass erst gar kein Krieg entsteht. Das geht aber leider schief. Und wie es dann weitergeht, das möchte ich mal gemeinsam mit euch lesen. Doch der König von Ammon hörte nicht auf Jephthas Worte. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha. Und er zog durch das Land Gilead und Manasse und nach Mizpa in Gilead und zog von Mizpa aus gegen die Ammoniter. Jephtha legte dem Herrn ein Gelübde ab und er versprach: Wenn du mir den Sieg über die Ammoniter schenkst, will ich dem Herrn das Erste geben, das mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, wenn ich wohlbehalten von den Ammonitern heimkehre. Ich will es als Brandopfer darbringen. Jephtha also führte sein Heer gegen die Ammoniter und der Herr schenkte ihm den Sieg. Es gelang ihm, die Ammoniter vernichtend zu schlagen, von Aroea bis Menit, 20 Städte, sogar bis Abel-Keramim. Auf diese Weise unterwarf Israel die Ammoniter. Als Jephtha jetzt nach Mizpa nach Hause kehrte, lief ihm seine Tochter entgegen. Sie schlug das Tamburin und tanzte vor Freude. Sie war sein einziges Kind, er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Als er sie sah, zerriss er vor Kummer seine Kleider. Meine Tochter, rief er aus, mir bricht das Herz. Was für einen Kummer bereitest du mir? Denn ich habe dem Herrn ein Versprechen gegeben und kann es nicht mehr zurücknehmen. Sie antwortete: Vater, du hast dem Herrn ein Versprechen gegeben und du musst mit mir tun, was du vereinbart hast. Denn der Herr hat dir zur Rache an den Feinden, den Ammonitern, verholfen. Und sie bat ihren Vater: Aber erlaube mir nur eines. Lass mich noch in die Berge hinaufgehen und 2 Monate lang mit meinen Freundinnen weinen, denn ich werde als Jungfrau sterben. So geh, sagte Jephtha, und er ließ sie für 2 Monate fortgehen. Sie und ihre Freundinnen gingen in die Berge und weinten über ihre Jungfräulichkeit. Als sie nach 2 Monaten nach Hause zurückkehrte, hielt ihr Vater sein Gelübde und sie starb als Jungfrau. So wurde es Brauch in Israel, dass die jungen Israelitinnen sich jedes Jahr für 4 Tage zurückziehen, um die Tochter von Jephtha aus Gilead zu beklagen. Beim Lesen muss man, finde ich, erstmal tief Luft holen, wenn man sich überlegt, was hier eigentlich passiert, dass man das erstmal verdauen muss, was hier beschrieben ist für eine Situation. So geht es los. Der Geist des Herrn kam über Jephtha. Gottes Geist beauftragt diesen Richter für diesen Krieg mit den Ammonitern. Gott beruft ihn, diesen Jephtha. Und es ist ja schon manchmal kurios, wen Gott alles so beruft. Jakob den Betrüger, Mose den Mörder, David den Ehebrecher und hier jetzt Jephtha den Hurensohn. Gott also macht etwas aus Menschen, wo wir Menschen wahrscheinlich sagen würden, mit denen kann man doch nichts anfangen. Er beruft nicht die Geeigneten, sondern Gott sorgt dafür, dass die Berufenen geeignet werden für das, was ihre Aufgabe ist. Gott beruft also Menschen mit ihren Grenzen, Macken, Fehlern, mit ihrer Schuld und macht noch was draus. Macht noch was Gutes draus. Aber nicht, weil sie perfekt sind oder alles richtig gemacht haben oder die Biografie so astrein zu lesen ist. Nein, Gott macht was aus Jephtha, indem er ihn zum Richter beruft, in seiner Gnade. Er beschenkt ihn hier, beschenkt ihn mit seinem Geist. Soweit ist ja auch alles in Ordnung. Wir können da gut mitgehen. Das ist doch ganz wunderbar, dass Gott auch den, der Schuld auf sich geladen hat oder der nicht so ganz in Ordnung ist oder die ein oder andere Macke hat, dass er die beruft. Aber Jephtha scheint das nicht zu reichen. Er will mehr. Er will auf jeden Fall, dass zu dieser Berufung, für die er ja ausersehen ist, zu diesem Geschenk des Geistes Gottes noch etwas dazukommt. Noch etwas on top, das Sahnehäubchen, könnte man sagen. Den Sieg über sein eigenes Volk, das ihn ja so mies behandelt hat. Und er will auf jeden Fall Anführer, Herr dieses Volkes werden. Und dazu muss er ja eben gewinnen. So ist der Deal. Und dafür soll Gott sorgen. Es reicht ihm also nicht, dass er begabt und berufen ist, mit Gottes Geist ausgestattet, sondern er möchte mehr und gibt deswegen ein Versprechen. Und wie wir gelesen haben, sagt er: Gott, gibst du mir den Sieg, dann opfere ich dir das, was mir als erstes nach entgegenkommt aus meiner Haustür, wenn ich zurückkehre. Ein Versprechen mit fatalen Konsequenzen. Hätte Jephtha doch gesagt: Oh, herzlichen Dank, Herr, dass du mich so beschenkst, dass du mit mir bist. Ich lege alles in deine Hände. Sorge du für Gerechtigkeit und ich nehme das an, so wie du es machst. Du bist mit mir und das reicht mir. Das macht er nicht. Mir kommt es ein bisschen so vor, als möchte er Gott vorschreiben, was jetzt zu tun ist und wie es weiterzugehen hat. Aber da man das ja nicht macht, einen allmächtigen Gott sozusagen etwas vorzuschreiben, bietet Jephtha was an. Ein Ehrenwort. Ein Versprechen, das niemand gefordert hat. Gott hat nicht gesagt: Versprich mir doch etwas, opfere mir doch etwas, dann will ich dir auch etwas geben. Jephtha möchte sich verständlicherweise ein wenig an seinem Volk rächen. Genugtuung für dieses Mobbing, das er erfahren hat. Und deshalb ein Versprechen abgibt, dass er Gott hinhält, dass er ihm den Sieg schenkt. Das klingt auch ja wirklich erstmal unheimlich fromm. Ich gebe dir ganz viel. Ich gebe dir alles, Herr. Alles, was du möchtest. Wenn du mir zu dem verhilfst, was ich möchte. Der zweite Teil wird halt schon schwierig. Er ist bereit, dafür ein Opfer zu bringen. Und ich glaube, dass wir da dem Jephtha gar nicht so unähnlich sind. Dass auch heute Menschen bis in viele Situationen herein bereit sind, eine Menge zu opfern, um ihr Ziel zu erreichen. Viele Männer und Frauen opfern viel, um ganz nach oben zu kommen. Was Menschen nicht alles opfern, um Karriere zu machen. Manche gehen dabei sogar über Leichen, wie es heißt. Es stirbt nicht wirklich jemand, aber Beziehungen brechen zum Beispiel ab. Kontakte, Ehen und Familien brechen teilweise darüber auseinander. Ehrlichkeit bleibt auf der Strecke. Das passiert manchmal, wenn man Opfer bringen will, um ein Ziel zu erreichen, ganz nach oben zu kommen zum Beispiel. Bei Jephtha ist das nicht anders. Er will siegen und auf jeden Fall diesen Herrschaftsjob bekommen. Und alles ordnet er dem unter, ohne über die Konsequenzen überhaupt nachzudenken. Und nach diesem Ehrenwort zieht er dann in den Kampf, in seinen ersten. Und er gewinnt. Und es wird auch ganz deutlich geschrieben, warum er gewinnt. Der Herr schenkte ihm den Sieg. Jephtha lebt also auch jetzt nach dem Versprechen immer noch von der Gnade, dass selbst als Mensch, der sich vielleicht innerlich verrannt hat, auf einem falschen Weg unterwegs ist, immer noch von Gottes Gnade und Zuneigung lebt. Aber die Konsequenz folgt ziemlich direkt darauf, nämlich als er nach dem Erfolg nach Hause kommt. Als Jephtha nach Mizpa heimkehrte, lief ihm seine Tochter entgegen. Sie schlug das Tamburin und tanzte vor Freude. Sie war sein einziges Kind. Er hatte sonst keinen Sohn und keine Tochter. Spätestens hier ist doch die Frage, hätte er nicht ins Nachdenken kommen müssen? Nochmal drüber nachzudenken, war das wirklich so sinnvoll, dieses Versprechen abzugeben? Hier stimmt doch was nicht. Was passiert eigentlich hier gerade? Ich habe gewonnen. Und nun muss ich mein Versprechen einlösen? Was habe ich da eigentlich so leichtfertig versprochen? Und wofür? Für den Sieg, den ich jetzt habe? Und den soll ich jetzt eintauschen gegen das Leben meiner Tochter? Ist das wirklich angemessen? Ist das eine für das andere angemessen, was er versprochen hat? Und ist es für Gott angemessen, was er versprochen hat? Ja, er hat ein Gelübde abgelegt. Aber Gelübde bedeutet von der Wortgeschichte her auch immer, dass jemand anders was gefordert hat. Und dem stimme ich zu und verspreche es. Aber Gott hat doch gar nichts gefordert. Gott hat gar nicht gefordert, dass er irgendetwas opfern soll. Von daher hat Jephtha eigentlich auch gar nichts, wo er zustimmen könnte, um es dann zu versprechen. Ich glaube, er hat sich da in etwas verrannt und übertrieben und auf eine Sache, die er erreichen wollte, so viel Aktion gelegt, so viel Emotion gelegt, dass er übertrieben versprochen hat und sich selbst etwas auferlegt hat. Nicht Gott, sondern Jephtha selber. Aber es findet dieser Aha-Moment, dieses Nachdenken findet überhaupt nicht statt. Und vor allen Dingen, finde ich auch spannend, findet kein Gespräch mehr statt. Jephtha und Gott. Dass Jephtha nochmal mit Gott ins Gespräch geht. Dass er sich nicht die Zeit nimmt, um vielleicht nochmal Gott danach zu fragen, ob das wirklich sein muss. Er macht alles mit sich selbst und mit seiner Tochter ab. Und manche sind vielleicht daran erinnert, an Abraham und seinen Sohn Isaak. Aber die Geschichte ist ganz anders. Denn da hat Gott Abraham direkt gesagt, was er tun soll, und hat dann das zurückgenommen. Und Gott hat ihn gestoppt. Aber Jephtha fragt gar nicht erst Gott. Es findet kein Austausch statt, sondern etwas anderes, was auch ganz häufig passiert, wenn sich Menschen in etwas verrannt haben. Als er sie sah, also seine Tochter, zerriss er vor Kummer seine Kleider und rief: Meine Tochter, mir bricht das Herz. Was für einen Kummer bereitest du mir? Denn ich habe dem Herrn ein Versprechen gegeben und kann es nicht zurücknehmen. Was für eine Not, was für ein Schlamassel. Verrannt in eine Idee und man meint, das müsste ich jetzt tun, das ist mein Ding, und blind zu werden für die Korrektur von außen. Und dann stellt sich auch noch jemand in den Weg und der kriegt die volle Breitseite ab. Jemand anderes ist schuld, nicht Jephtha selber. Was bereitest du mir für einen Kummer? Keine Zeit der Reflexion, des drüber Nachdenkens finde ich hier. Manchmal geht es mir auch so, vielleicht euch ja auch, dass es Zeitpunkte gibt, in denen man sagen müsste, Moment mal, ich müsste erst mal mir Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was passiert eigentlich gerade. Mal hinhören, mal mit anderen drüber sprechen, um Rat fragen, mal innehalten, Dinge klären, statt auch noch andere zu beschuldigen und die Schuld abzuwälzen, weil es nicht vorangeht oder in die falsche Richtung, dass ich dann das Ganze auf andere abschiebe. Jephtha lässt alles so weiterlaufen, schiebt auch noch einen Teil oder vielleicht die ganze Schuld der Tochter in die Schuhe und führt das durch, was er versprochen hat, zu seinem eigenen Ruin. Er hat nur ein Kind. Das wird umgebracht von ihm selber und er steht dann mittellos da. Im alten Orient ohne Kinder ist das Schlimmste, was passieren kann. Gesellschaftlich wie auch finanziell und sozial komplett am Ende, nicht abgesichert. Und die Tochter reagiert eigentlich doch verwunderlich, so ergeben, dieses Schicksal annehmend, heute doch unvorstellbar. Aber damals gar nicht so und bis heute in manchen Staaten läuft das halt so. Was der Vater sagt, das wird gemacht, ohne Wenn und Aber. Der Patriarch ist das uneingeschränkte Oberhaupt, die Autorität. Die Tochter reagiert also für die damalige Zeit und den Umständen völlig normal. Und nun können wir natürlich fragen, und Gott? Warum sagt Gott denn nichts dazu? Warum ruft er nicht dazwischen, wie bei Abraham, und sagt, lass das mit dem Kind sein. Ich will das gar nicht. Ich hasse Brandopfer und Opfer. Warum ist hier nicht die Rede davon, dass Gott eingreift? Bei Abraham und Isaak war es ja noch so, dass Gott die Geschichte ins Rollen gebracht hat und er auch aus seiner Position heraus Stopp gesagt hat. Ich will das nicht. Sein Weg, um Abraham zu zeigen, ich will, dass dein Sohn am Leben bleibt. Und Abraham, ich glaube dir, dass du treu bist. Ich bin ein Gott, der keine Menschenopfer will. Hier aber ist es ja etwas anders. Hier ist die Geschichte von Jephtha aus ins Rollen gekommen. Das ist sein Weg. Vielleicht hat Gott ihm Impulse gegeben und er hat sie nicht wahrgenommen oder weggeschoben, sich nicht drauf eingelassen. Aber es ist sein Weg und es ist schmerzhaft und auch nicht bis zum Schluss zu beantworten, was hier geschieht. Aber was auch klar ist, ist, dass Gott nicht der Feuerwehrmann für uns ist, der immer dann einspringt, wenn wir Blödsinn machen oder uns verrannt haben, der sofort kommt und das verhindert. Auch das wird deutlich, dass wir eben einen freien Willen und auch freie Menschen sind. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, was wir versprechen. Wir sind verantwortlich für unsere Wege. Und nicht Gott ist derjenige, der für alles die Suppe auslöffeln muss. Auch wenn das zugegebenermaßen hier sehr schmerzhaft deutlich wird, was eigentlich Schuld ist. Dass Menschen sich für einen Weg entscheiden und dann mit den Konsequenzen leben müssen. Diese Konsequenzen tragen müssen. Ein Mensch schlägt einen Weg ein. Der ist nicht von Gott gewollt. Und meistens ist es dann auch noch so, dass andere mitleiden müssen. Bei allem Elend in der Welt, aber auch im engsten Umkreis sehen wir das immer wieder. Das hängt immer zusammen. Jemand sagt, macht oder tut etwas oder sagt gerade nichts, tut nichts und andere müssen mitleiden. Und Gott verhindert das oftmals nicht, weil wir als sein Gegenüber, als seine Ebenbilder verantwortlich sind, auch für das, was wir tun. Die Konsequenzen unseres Handelns liegen bei uns. Und es ist viel leichter zu sagen, Gott ist an allem schuld. Aber Gott sagt eindeutig, wenn ihr euch entscheidet, weil ich euch einen freien Willen gebe, bin ich doch nicht der, der dann auch immer dafür gerade stehen muss. Zumindest im Alten Testament wird diese Sache immer wieder neu dargestellt. Und wir werden oft schuldig, mit dramatischen Folgen. Israel geht mit dieser Schuld um, wie es ganz am Ende der Geschichte berichtet wird. So wurde es Brauch in Israel, dass die jungen Israelitinnen sich jedes Jahr für 4 Tage zurückziehen, um die Tochter von Jephtha aus Gilead zu beklagen. 4 Tage jedes Jahr. Bei dem Elend, was wir erleben, bei dem Schmerz, gibt es eine Adresse, an die sie sich richten. Ein Gott, der die Klage hört, der weiß darum, um die Irrwege, die eingeschlagen werden. Der weiß darum, was diese Irrwege oftmals für Schmerz verursachen, manchmal auch Tod. Eine Adresse, einen lebendigen Gott, wo wir für alle, die das erleiden müssen, auch für uns selber eintreten dürfen. 4 Tage lang, jedes Jahr, halten Sie Gott diesen Schmerz hin, diese schwerwiegende Problematik. All die Opfer, die bis heute darunter leiden müssen, dass Menschen Wege einschlagen, die eben nicht in Gottes Sinn sind, die unter physischer, aber auch psychischer Gewalt leiden, und dass wir diese Menschen Gott anvertrauen dürfen. Dass es eine Adresse gibt, wo wir das hinhalten können, herausschreien, herausweinen, ihm anvertrauen, aber auch fragen dürfen, warum? Und Gott selber geht ja auch daran kaputt, an dem Elend, das daraus entwächst, aus den vielen Wegen, die ihr Wege sind. Gott selber geht daran kaputt. Und das werden wir ja jetzt gleich feiern, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Dass wir schon in einer anderen Situation sind, als sie im Alten Testament waren. Das ist das Geniale am Erscheinen Gottes im Kreuz. Dass Gott sich genau in diese Not hineinbegibt, in die vielen Opfer und die, die selber zum Opfer gemacht werden. Dass Gott mitleidet mit Jephthas Tochter und all denen, denen Ähnliches widerfahren ist und die Leid ertragen müssen. Geht er selbst in das Leid hinein, durchleidet und erträgt es und gibt gleichzeitig dadurch auch Jephtha eine Perspektive, dass auch für die, die auf der anderen Seite stehen und für diese Opfer sozusagen die Schuldigen sind, auch dass die nicht unter ihrer Schuld zusammenbrechen müssen, sondern dass das Kreuz, an dem Gott zusammengebrochen ist, Opfer und Täter zusammenbringen kann, dass beide neu anfangen können. Und so heißt es schon in Jesaja, ganz zum Schluss des 53. Kapitels, wird das zusammengefasst, diese Hoffnung, diese Möglichkeit, mit der Schuld, mit dem Leid irgendwo hinzukommen, das noch in ferner Zukunft liegt für sie, aber dass sie schon eine Hoffnungsschimmer kriegen. Und wir haben diese Hoffnung vor uns auf den Tischen stehen. Wir haben die Hoffnung hier an der Seite stehen, hinter mir stehen, in diesen wunderschönen Steinblöcken. Das Kreuz ist diese Möglichkeit, mit dieser Hoffnung für Opfer, aber auch für Täter, dort das loszuwerden, was man mit sich rumträgt. Er trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Für unseren Frieden wurde er verwundet und wir sind heil geworden. Amen.